Yannis Varoufakis. Das Euro-Paradox. Wie eine andere Geldpolitik Europa wieder zusammenführen kann. Kennst du auch Beispiele für jahrelang unzertrennliche Freunde, die nach dem Abitur eine WG gründen und sich urplötzlich bitterböse zerstreiten? Die aktuelle Situation der EU hat damit durchaus Ähnlichkeit. Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs wollten die europäischen Staaten durch Freihandelszonen, Arbeitsbündnisse und Freundschaften möglichst langfristig für Frieden und globales Gleichgewicht sorgen. Doch als sie 2002 mit der Euro-Einführung ihrer Währungen aneinander koppelten, begann die Krise. Im Jahr 2016 droht Europa an der Schuldenkrise, der ungleichen Verteilung von Wohlstand und der gravierenden Arbeitslosigkeit in südlichen Mitgliedstaaten zu zerbrechen. Unterdessen nutzen rechte Populisten die Lage, um weiter Skepsis und Zwietracht zu säen. Diese Blinks beschäftigen sich mit genau diesem Euro-Paradox. Sie zeigen, welche Konstruktionsfehler die EU baufällig machten und wie sich die Geldpolitik der EU ändern muss, um die Zerreißprobe zu überwinden. Blink Nummer 1. Das Bretton Woods-System stabilisierte nach dem Zweiten Weltkrieg die europäischen Währungen. Wie so oft bei modernen Problemen muss man auch in Bezug auf die Euro- und Weltwirtschaftskrise 2008 in die Vergangenheit blicken, um die Gegenwart zu verstehen. Die Geschichte unserer heutigen Währungspolitik beginnt kaum 3 Wochen nach dem D-Day 1944, dem Einmarsch der Alliierten in der von den Nazis besetzten Normandie. Damals trafen sich Vertreter von 44 Ländern in der Kleinstadt Bretton Woods im US-Bundesstaat New Hampshire, um ein neues Finanzsystem zu erschaffen. Oberstes Ziel des getroffenen Abkommens war die Wiederherstellung Europas als Wirtschaftsmacht und wichtigster Handelspartner der USA. Die europäischen Währungen hatten durch die horrenden Kriegsausgaben und Handelseinbrüche stark an Wert verloren und sollten mit festen Wechselkursen an die einzige stabile Währung nach dem Krieg gekoppelt werden, den US-Dollar. Das sollte die Währungen festigen, den Wiederaufbau erleichtern und eine Wiederholung der Weltwirtschaftskrise von 1929 verhindern. Um gleichzeitig die Stabilität des Dollars zu sichern, wurde dieser mit festen Wechselkursen an die Goldbestände gebunden. Jeder, der 35 Dollar besaß, sollte sie unabhängig von seiner Nationalität gegen eine Unze Gold tauschen können. Die USA profitierten natürlich selbst mehrfach von ihrer Hauptrolle. Die Warenexporte und Investitionen, mit denen die USA die europäische Wirtschaft in den 1950er und 1960er Jahren stabilisierten, waren im Wesentlichen Überschüsse, mit denen das Land seinen eigenen Haushalt konsolidieren konnte. Dadurch, dass die europäischen Länder oft mit Dollar bezahlten, die in Banken außerhalb Amerikas lagerten, floss die US-Währung stetig über den Atlantik zurück. Damit kauften die USA wiederum europäische Währungen wie den Franc, um den Umlauf der französischen Währung im Verhältnis zur Mark oder dem Dollar zu beeinflussen und die Entwicklung der verfügbaren Geldmengen und festgesetzten Wechselkurse zu kontrollieren. All das bedeutete auch, dass das Bretton Woods-System den USA ermöglichte, ihren Einfluss auf die europäischen Volkswirtschaften kontinuierlich auszubauen. Sie waren das einzige Land, das mit einer aufstrebenden Industrie und massiven Handelsbilanzüberschüssen aus dem Weltkrieg hervorging und konnten die Weltwirtschaft jetzt zunehmend nach ihrem Vorbild formen. Blink Nummer 2. Die USA versuchten durch die Förderung der deutschen Wirtschaft vergeblich, Bretton Woods abzusichern. Der britische Ökonom John Maynard Keynes war neben dem US-Ökonomen Harry Dexter White einer der beiden Architekten von Bretton Woods und warnte wiederholt, dass das System nur so lange funktionierte, wie die USA einen starken Handelsüberschuss hätten. Also förderte Washington vor allem die wirtschaftliche und demokratische Entwicklung Deutschlands, um Europa zu einem starken Abnehmer für seine Überschüsse zu machen. Die Amerikaner drängten alle Gläubiger dazu, Deutschland seine gewaltigen Kriegsschulden zu erlassen. So musste unter anderem auch Griechenland auf seine Forderungen verzichten, obwohl es von den Nazis besetzt und wirtschaftlich empfindlich geschwächt worden war. Die Stärke der D-Mark sollte Bretton Woods auch vor Krisen schützen. Je mehr Währungen an den Dollar gekoppelt waren, desto schneller würde sich eine Krise der USA auf diese Länder ausbreiten. Je stabiler sie also waren, desto besser. Das Eingreifen der USA hatte jedoch Folgen für ganz Europa. Die deutsche Wirtschaft war schnell so stark, dass sie ihre Überschüsse in den europäischen Nachbarländern absetzen konnte. Deren Währungen durften wiederum nicht gegenüber der D-Mark an Wert verlieren. Damit die festen Wechselkurse weiter Bestand hatten, musste Franc, Lira, Pfund und Co. durch den starken Dollar gestützt werden. Und der war nur stark, solange die Amerikaner Überschüsse erwirtschafteten, die sie in Europa investieren konnten. Als die USA Ende der 1960er ein gewaltiges Handelsdefizit aufbauten, war die Krise also vorprogrammiert. Das Land konnte weniger exportieren und kaufte immer mehr Waren aus Europa und Japan. Besonders in Europa waren so bald mehr Dollar im Umlauf, als durch Gold abgesichert werden konnte. Die amerikanische Zentralbank musste nun ständig Dollar zurückkaufen, damit das Missverhältnis nicht noch weiter wuchs. Auch die europäischen Staaten mussten die Wechselkurse zunehmend künstlich stabil halten. Länder mit Überschüssen ließen ihre Zentralbanken Geld drucken, um die eigene Währung durch Inflation zu schwächen und so Defizitländer zu stützen. So musste zum Beispiel auch Ludwig Erhard 1961 mühsam sein Kabinett und die Bundesbank überzeugen, die D-Mark abzuwerten. Immerhin bedeutet Inflation, dass die Preise für Waren im Inland steigen. All diese Bemühungen hielten das Bild wirtschaftlicher Stabilität in Deutschland und Europa aufrecht. Aber konnten die amerikanischen und europäischen Politiker das System von Bretton Woods retten? Blink Nummer 3. Nach dem Scheitern von Bretton Woods sollte das europäische Währungssystem die Wechselkurse stabilisieren. Die Antwort lautet nein. Im Laufe der 1960er Jahre wurde Bretton Woods besonders durch die Zwietracht zwischen Europas stärksten Staaten Frankreich und Deutschland geschwächt. Frankreichs Präsidenten Charles de Gaulle gefiel es überhaupt nicht, ausgerechnet von der Deutschen Bundesbank abhängig zu sein. Also schritt er zur Tat. 1965 schickte de Gaulle ein randvoll mit US-Dollar beladenes Militärschiff nach New Jersey, um die wertvolle Fracht gegen insgesamt 25.900 Goldbarren einzutauschen und Frankreich durch satte Reserven zu stärken. Als daraufhin weitere ausländische Zentralbanken und Spekulanten ihre Fremddollar gegen US-Gold eintauschten, stieg der inoffizielle Goldpreis bald auf 70 Dollar pro Unze, während Amerika das Edelmetall weiter zum offiziellen Kurs von 35 Dollar herausgeben musste. Im Gegenzug versuchte die Deutsche Bundesbank, den deutschen Handelsüberschuss zu erhöhen und hob den Leitzins an. Weil Geschäftsbanken in der Folge weniger Kredite an Unternehmen und Privatpersonen vergeben konnten, schlitterte die BRD kurzfristig in die Rezession. Die neue Große Koalition aus Union und SPD gab Erhard die Schuld an der Rezession und entwickelte einen Stabilitäts- und Wachstumspakt, der das Bretton Woods-System weiter schwächte. Die deutsche Wirtschaft erholte sich und exportierte massiv nach Frankreich, Großbritannien sowie in die USA. Die Defizite dieser Länder stiegen weiter, die Wechselkurse gerieten weiter aus dem Gleichgewicht. US-Präsident Nixon reagierte im August 1971 wütend mit der Kündigung der Umtauschpflicht für Dollar und Gold. Bretton Woods war tot und Europa raus aus der Dollarzone. Aber die Europäer hatten eigene Pläne. 1978 unterzeichneten Bundeskanzler Helmut Schmidt und Frankreichs Präsident Giscard d'Estaing die Vereinbarung über das europäische Währungssystem EWS, das fortan die Wechselkurse regulieren sollte. Der Devisenverkehr aller Zentralbanken sollte zentralisiert werden und die Wechselkurse unter den Mitgliedsländern nur noch um maximal 2,25% schwanken. Weil sich die Deutsche Bundesbank weigerte, schwächeren Staaten erneut durch eine Abwertung der D-Mark zu helfen, sollten Abweichungen von dieser Schwankung durch eine Steigerung des Leitzins in den Defizitländern ausgeglichen werden. Problematisch daran war, eine solche künstliche Stärkung der Währung erschwerte es, im Inland Geld zu leihen und machte ohnehin schwache Staaten anfälliger für Rezessionen und Krisen. Blink Nummer 4. In den 1980er Jahren zogen die USA viel Kapital ins Land und destabilisierten gemeinsam mit Europa die weltweiten Finanzmärkte. Als in den 1980ern erstmals in der US-Geschichte die Reallöhne sanken, traf das besonders die Arbeiterschicht mit voller Wucht. Doch die Lohnsenkung trug dazu bei, dass die USA trotz ihres enormen Handelsdefizits weiterhin eine wichtige wirtschaftliche Rolle spielten. Ebenfalls in den 1980ern schlug nämlich der Chef der US-Zentralbank, Paul Volcker, vor, die heimische Wirtschaft sollte statt durch eigene Überschüsse durch Investitionen anderer Länder wachsen. Dafür mussten andere Staaten motiviert werden, ihre Überschüsse in die USA abzuführen. Durch die niedrigen Löhne wurden US-Waren im Ausland billiger und das ausländische Kapital begann in die USA zu strömen. Das Ergebnis? Volcker erhöhte den US-Leitzins von 1979 bis 1982 auf ein nie dagewesenes Niveau. Ausländische Investitionen lohnten sich mehr denn je, mehr und mehr Fremdkapital strömte in die Staaten, die Wirtschaft boomte und das Land baute seine Machtposition aus. Anfangs stabilisierte die Finanzpolitik der USA die Wechselkurse innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. Knapp 70% der europäischen Einnahmen aus den Exporten in die USA strömten jetzt als Kapital zurück über den Atlantik und landeten insbesondere an der Wall Street. Da also starke Staaten wie Deutschland ihre Überschüsse wieder in die USA investierten, statt zum Beispiel die Abhängigkeit und das Handelsdefizit anderer EWS-Länder wie Frankreich zu erhöhen, blieben auch die Wechselkurse innerhalb Europas stabil. Im Laufe der 1980er und 1990er begannen die USA und Europa dann aber mit der Deregulierung all dieses immer stärker zirkulierenden Kapitals. Die Bankenaufsicht wurde immer weiter zurückgeschraubt, Kreditinstitute durften immer freier agieren und ab 1999 zum Beispiel in den USA auch mit dem Geld der Sparer spekulieren. Allmählich entwickelte sich ein aggressiver Finanzkapitalismus, in dem sich mit Krediten und Schulden ungleich höhere Gewinne erzielen ließen als mit dem eigentlichen Kapital selbst. Die schleichende Destabilisierung der Finanzmärkte fand ihre Krönung im Aufstieg der Spekulation zum Massenphänomen, das Kreditbooms triggerte, Wertblasen aufblähte und letztendlich Krisen auslöste. Bloß wie vertrug sich das transatlantische Spekulationsparadies mit der Idee von festen Wechselkursen innerhalb Europas? Blink Nummer 5. Die Kombination aus festen Wechselkursen und stark unausgeglichenen Handelsbilanzen führte zu Problemen in Europa. Am 16. September 1992 erklärte Großbritannien seinen Austritt aus dem gemeinsamen Währungssystem EWS. Was war da schiefgelaufen? Die strengen Auflagen für die Wechselkursschwankungen erzeugten massiven Druck auf schwächere Währungen wie das Pfund. Weil die USA im Zuge einer globalen Rezession weniger Güter von der Insel importierten, geriet die britische Wirtschaft ins Schwanken. Ausgerechnet jetzt entschied die Bundesbank, die Kosten für die deutsche Wiedervereinigung durch eine extreme Erhöhung des Leitzins zu stemmen. Die Folge: D-Mark und Pfund entwickelten sich rasch auseinander und Großbritannien geriet seinerseits unter Druck, den Leitzins anzuheben. Die britische Inflationsrate schoss dennoch in die Höhe, die Bundesbank weigerte sich weiter, die Zinssätze zu senken und an den Börsen begannen die Spekulanten, gegen das Pfund zu wetten. Es war erstmals das eingetreten, was Varoufakis als Schönwetter-Überschuss-Recycling bezeichnet. Wirtschaftlich starke Länder können ihren Handelsüberschuss in Form von Krediten an Länder mit Handelsdefizit weitergeben und ihr Wachstum weiter anfeuern. Die Defizitländer müssen ihre schwache Währung wegen der Wechselkursauflagen durch eine Erhöhung des Leitzins künstlich aufwerten. Das macht auch die Kredite in den Defizitländern teurer, sodass sie sich Kapital aus den Überschussländern leihen, mit dem sie dann noch mehr aus diesen reichen Ländern importieren. Und genau das ist der Teufelskreis. Während die Überschussländer Kredite vergeben und ihre Exporte weiter steigen, wächst das Handelsdefizit der Defizitländer durch Importe weiter. Die Kredite werden noch teurer, Unternehmen versuchen ihre Waren durch Lohnsenkungen im Ausland konkurrenzfähig zu halten und die Kaufkraft im Inland schwindet. Das führt zu geringeren Einnahmen bei den Unternehmen, die schließlich nicht mehr ihre Schulden bei den Banken begleichen können. Die Banken geraten in Panik und vergeben gar keine Kredite mehr, sodass einige der wichtigsten Sektoren plötzlich auf dem Trockenen sitzen. Importeure, Regierungen, Bauunternehmer. Immobilienpreise stürzen ein, öffentliche Aufträge werden zurückgezogen, Unternehmen aufgelöst, bestehende Kredite platzen. Wenn ein Defizitland seine Währung nun abwertet, werden seine Güter im Ausland besonders günstig, die Nachfrage steigt und die Wirtschaft erholt sich. Bei festen Wechselkursen besteht diese Möglichkeit nur leider nicht und die Rezession ist nicht mehr aufzuhalten. Blink Nummer 6. Die neue Währungsunion ist für Defizitstaaten attraktiv und die Verantwortlichen beugen die Regeln, um sie aufzunehmen. Der Vertrag von Maastricht, die Geburtsurkunde der Europäischen Union, wurde 1992 unterzeichnet und trat 1993 in Kraft. Wichtig für uns ist in diesem Zusammenhang vor allem die geplante Währungsunion. Der Vertrag regelt bis heute, wann ein Staat nach Einführung der gemeinsamen Währung der Eurozone beitreten darf. Die Mitgliedschaft in der Währungsunion war von Anfang an attraktiv, besonders für wirtschaftlich schwächere Länder, die die Auflagen nicht oder nur unter großen Anstrengungen erfüllen konnten. Die Eliten dieser Defizitländer wollten ihre Währungen nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ständig abwerten müssen und auch die Arbeitnehmer wünschten sich eine feste Währung, die ihre hart erkämpften Lohnerhöhungen vor der künstlichen Inflation der eigenen Zentralbank schützte. Überhaupt wünschte sich jeder eine stabile Währung, der im Ausland Urlaub machen oder ausländische Produkte kaufen konnte. In manchen Ländern versprachen sich vor allem die Konzerne große Profite von den Deals, mit denen deutsche und französische Unternehmen lockten. Und andernorts wie in Irland trat man besonders aus politischem Kalkül bei, um sich endlich vom britischen Pfund zu lösen. Kurzum, die strengen Beitrittskriterien von Maastricht wurden schon bald bewusst umgangen. Sie schreiben eigentlich vor, dass die Staatsschulden eines Landes maximal 60% seines BIPs betragen dürfen und die jährliche Neuverschuldung nicht höher als 3% des BIP sein soll. Das schloss allerdings Länder aus, die man unbedingt dabei haben wollte. Die italienischen Staatsschulden betrugen zum Beispiel trotz strenger Sparpolitik und durchaus einfallsreicher Buchführung das Doppelte dessen, was Maastricht erlaubte. Und auch die Inflation lag über jeder Toleranzgrenze. Italien war aber von Beginn an als Mitglied der Eurozone vorgesehen. Frankreich unterhielt enge transalpine Handelsbeziehungen und die deutsche Industrie hatte es satt, dass Italien ständig durch Abwertung der Lira für günstige Konkurrenz auf dem gemeinsamen Markt sorgte. So dauerte es nicht lang, bis die Maastricht-Kriterien flexibler ausgelegt wurden. Ein Land qualifizierte sich nun für den Euro, wenn es sich auf die Kriterien hinentwickelte. Blink Nummer 7. Die Eurozone kann nicht adäquat mit Handelsüberschüssen und dem Bankrott von Mitgliedstaaten umgehen. 2010 musste EU-Mitglied Griechenland eingestehen, dass es Schulden in Höhe von über 300 Milliarden Euro angehäuft hatte. Wie konnte es so weit kommen? Wir haben zuvor gesehen, dass sich die Eurozone aus handelsstarken Überschussländern und schwächeren Defizitstaaten zusammensetzt. In einem gemeinsamen Wirtschaftsraum geht die Schere zwischen diesen Staaten tendenziell immer weiter auseinander. Wie schon zuvor das EWS verfügt die Eurozone aber über keinerlei Strategie, um die Überschüsse der starken Staaten anders zu verwerten, als deren Kapital und Waren einfach ungebremst in die Defizitländer strömen zu lassen. Seit der Einführung des Euros vergaben die Banken der Überschussländer noch mehr Kredite an die bis dahin wenig verschuldeten Unternehmen, Privatpersonen und Regierungen der Defizitländer. Und so galt es lange Zeit als sicheres Geschäft, in Deutschland Geld zu leihen und die Kredite an die griechische Regierung weiterzugeben. Aber irgendwann musste die Wirtschaft eines Defizitlandes darunter leiden, dass mit immer mehr ausländischem Kapital immer mehr ausländische Waren importiert wurden. Die heimische Produktion wurde geschwächt, viele Arbeitsplätze gingen verloren, weitere Kredite mussten her. So lange, bis zum Beispiel Griechenland völlig überschuldet war und die Maastricht-Kriterien nicht mehr erfüllen konnte. Und was nun? Es gibt de facto nur drei Möglichkeiten für ein Euroland, auf seinen Bankrott zu reagieren. Die erste ist ein extremer Sparkurs, unter dem die eigene Wirtschaft zusammenbricht. Die zweite ist der Austritt aus der Eurozone, der ebenfalls zum Kollaps führt. Die Menschen würden panisch ihr Geld abheben, um es auf ausländischen Banken zu deponieren. Die Banken würden allerdings vorher unter dem Run zusammenbrechen und spätestens dann würde alles an Geld in andere Länder strömen. Die dritte Möglichkeit wäre eine Missachtung der EU-Regeln, um deren Überarbeitung oder den Rauswurf zu erzwingen. Die Defizitländer verschuldeten sich also immer stärker, um fleißig die Produkte der wachsenden Überschussländer zu kaufen. Als sie einen gigantischen Schuldenberg angehäuft hatten, schlug die Weltwirtschaftskrise zu und die Eurozone geriet ins Wanken. Blink Nummer 8. In der Eurokrise wurden einzig und allein die Banken gerettet, mit schweren Folgen für Griechenland und ganz Europa. Genau wie bei der Weltwirtschaftskrise 1929 wurde auch nach der Eurokrise 2010 versucht, die größte Last auf das schwächste Glied abzuwälzen, Griechenland, den größten Schuldner der Eurozone. Doch dieses Rettungsmanöver war gefährlich und hätte beinahe den Euro gestürzt. In Wirklichkeit war es nämlich vor allem für deutsche und französische Banken ein Problem, dass der Wert griechischer Staatsanleihen im Zuge der Krise um satte 82% fiel. Ihr Besitz dieser Anleihen bedeutete, dass ihnen Griechenland gut 200 Milliarden Euro schuldete. 2009 schuldeten allein Griechenland, Irland, Spanien, Portugal und Italien den deutschen Banken insgesamt 704 Milliarden Euro. Das war weit mehr, als die deutschen Banken an Eigenkapital besaßen. Als die Troika aus EZB, Europäischer Kommission und IWF dann ein Hilfspaket für Griechenland beschloss, ging es weniger um die vielbeschworene Solidarität gegenüber dem Mitgliedsland. Es ging darum, die deutschen und französischen Banken zu retten. Über 90% des Kredits an Griechenland wurden für die Tilgung der griechischen Schulden verwendet. Die betroffenen Banken konnten ihre griechischen Anleihen, deren Wert eigentlich auf unter 20 Euro gefallen war, dennoch für 100 Euro an die EZB zurückverkaufen. Die finanzielle Last für diese gigantische Bankensanierung bezahlten alle Europäer mit ihren Steuern. Der Kredit verhinderte zwar Griechenlands Bankrott, aber angesichts seiner Wirtschaftslage würde es ohne eigene Einnahmen bald neue Kredite benötigen, und diese waren diesmal an strenge Bedingungen geknüpft. Griechenland musste sich verpflichten, seine Ausgaben radikal zusammenzustreichen, was vor allem den sozialen Bereich empfindlich traf. Die soziale Absicherung wurde quasi komplett abgeschafft. Das sorgte wiederum für Unmut in der Bevölkerung, den vor allem nationalistische und autoritäre Parteien aufzugreifen wussten. Sie argwöhnten, Griechenland habe jahrelang Geld an die EU verschwendet, um letztlich auf seine eigenen, ohnehin krisengebeutelten Kosten zwangsgerettet zu werden. Dass die Eurozone 2010 so schwer getroffen wurde, lag aber auch an einem anderen Faktor, der Nichtbeistandsklausel des Maastrichter Vertrags, nach der kein EU-Mitgliedstaat für einen anderen haften darf. Blink Nummer 9. Dass die EU den Maastrichter Vertrag für die Bankenrettung brach und weiter trickreich umging, hatte schlimme Folgen. Der Vertrag von Maastricht enthält eigentlich eine Nichtbeistandsklausel, nach der die EZB und die nationalen Zentralbanken nicht für die Schulden anderer Mitgliedstaaten haften dürfen. Die einzelnen EU-Länder sollten bei schlechter Haushaltsführung nicht darauf spekulieren, durch einen anderen Mitgliedstaat unterstützt zu werden. Zuerst brach die EU die Nichtbeistandsklausel nur für die Bankenrettung. Als die Banken einiger EU-Länder im Zuge der Euro-Krise bankrott gingen, hätten sie laut Maastrichter Vertrag eigentlich zahlungsunfähig sein müssen. Stattdessen gaben die Finanzminister eine staatliche Garantie auf die ausstehenden Verbindlichkeiten der Banken, die diese aktuell nicht begleichen konnten. Während mehrere Banken ihre Schulden de facto nie zurückzahlen mussten, bestanden allen voran Deutschland und Frankreich darauf, Griechenland müsse seine hohen Schulden um jeden Preis zurückzahlen. Diese Politik traf statt großer Banken also letztlich Kleinanleger und Privatpersonen. Dann wurde 2010 im Rahmen des Euro-Rettungsschirms die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität EFSF geschaffen, um die Nichtbeistandsklausel zumindest formal einzuhalten. Die EFSF ist im Grunde eine Aktiengesellschaft, die Bürgschaften für die Kreditausfälle hochverschuldeter Staaten wie Griechenland übernimmt. Das Kapital der EFSF wird von den zahlungsfähigen Euro-Ländern garantiert. Die EFSF bekommt also Geld zur Verfügung gestellt, das sie an den Finanzmärkten anbieten kann. Die Einnahmen werden an das rettungsbedürftige Land gezahlt, das das Geld wiederum an die europäischen Banken weitergibt. Der Trick dieses Konstrukts: Nicht die EZB verleiht das Geld als Institution, sondern jeder zahlungsfähige Mitgliedstaat bürgt einzeln bis zu einem bestimmten Betrag für die Verbindlichkeiten der verschuldeten Staaten. Das Problem dabei: Um das Kapital für die EFSF zur Verfügung stellen zu können, mussten manche bürgenden Staaten selbst Kredite nehmen und Zinsen zahlen, die an ihrer eigenen Kreditwürdigkeit bemessen wurden. So zahlten die finanzschwächsten Bürger die höchsten Zinsen, um die Defizitländer zu retten, und gerieten am Ende selbst ins Schwanken. Portugal musste sich zum Beispiel zur Rettung Irlands zu den höchsten Zinsen Geld leihen, um mitbürgen zu können. Die portugiesischen Zinsen und Schulden explodierten und das Land musste schließlich selbst gerettet werden. Besonders für schwächere Staaten konnten die Wertpapiere der EFSF also toxische Wirkung haben und im Domino-Stil einen kleinen Bürgen nach dem anderen in die Schuldenfalle reißen. Blink Nummer 10. Die EU lehnt eine Bankenunion ab und Deutschland verfolgt Ziele, die die Weltwirtschaft destabilisieren könnten. Doch die EU hat bis heute nichts aus diesen Fehlern gelernt. Statt einen effektiven Mechanismus für das Recycling der Handelsüberschüsse zu schaffen und die Schulden der EU-Staaten in der Krise zu zentralisieren, setzt sie weiter auf Austerität, also eine rigide Sparpolitik für verschuldete Staaten. Wir haben zuvor gesehen, dass gerade wirtschaftlich schwächere Länder leichter straucheln, wenn sie ihre maroden Banken retten sollen. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Monti schlug daher vor, eine europäische Bankenunion mit einem gemeinsamen Etat zu schaffen, um die gefährliche Kopplung von finanzschwachen Ländern und gefährdeten Banken aufzulösen. Doch allen voran Deutschland war dagegen und wollte seine kleinen Landesbanken lieber selbst überwachen. Also kam keine Union zwischen den über 6.000 europäischen Banken zustande, sondern nur zwischen 124 systemrelevanten Banken. Und selbst für diese elitäre Auswahl gab es keinen wirtschaftlich gemeinsamen Etat, sondern nur einen völlig unzureichenden gemeinsamen Versicherungsfonds für den Fall eines Bankenkollapses. Die unheilvolle Verbindung zwischen gefährdeten Ländern und gefährdeten Banken blieb bestehen. Überhaupt gab Deutschland weiter den Ton an. Finanzminister Schäuble wollte die anderen Länder durch sanierte Haushalte aus der Krise bringen. Die Eurozone sollte mittelfristig einen Leistungsbilanzüberschuss von 10% gegenüber den restlichen Volkswirtschaften der Welt erwirtschaften. Da der Überschuss eines Wirtschaftsraums, in diesem Fall der EU, immer das Defizit eines anderen abbildet, würde ein derart hoher europäischer Überschuss für enorme weltwirtschaftliche Instabilität sorgen. Die restlichen Gebiete wie zum Beispiel die USA, China, Lateinamerika, Indien und so weiter müssten also weit mehr ausgeben, als sie zum Beispiel durch Exporte einnehmen. Das geplante Wachstum der EU würde auf Kosten der anderen Volkswirtschaften gehen. Es käme zu immer größerer Verschuldung, steigenden Arbeitslosenraten und wachsender Armut. Das globale Ungleichgewicht könnte weitere Weltwirtschaftskrisen auslösen. Wie kann es sein, dass einige wenige finanzstarke Staaten wie Deutschland eine solche Handelspolitik anstreben und vor allem durchsetzen können? Warum haben sie offensichtlich mehr Entscheidungsgewalt als andere? Wie ist es um die demokratische Teilhabe in der EU bestellt? Blink Nummer 11. Die EU ist nicht demokratisch genug. Auf den ersten Blick kommt die Europäische Union sehr demokratisch daher. Immerhin gibt es alle paar Jahre EU-Wahlen für das Parlament, das unser aller Interessen vertritt, oder? Leider nicht, denn die EU hat viel von ihren Vorgängerorganisationen übernommen, in denen keine gewählten Politiker, sondern Beamte die volle Entscheidungsgewalt hatten. Die EU entspringt zu großen Teilen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, auch Montanunion genannt. Das Bündnis war ein Kartell der Kohle- und Stahlindustrie, das keinem Parlament unterstellt war. Auch im europäischen Währungssystem EWS bestimmten vor allem Beamte über die Zinsen und Devisenbestände der Mitgliedsländer. Und heute ist eben auch die EU eher bürokratisch als wirklich demokratisch. Das EU-Parlament mag sie demokratisch erscheinen lassen, hat aber keine gesetzgebende Funktion. Die Legislative obliegt dem Rat der Europäischen Union, der zu Recht auch Ministerrat genannt wird. Seine Sitzungen sind geheim und die Mitglieder keine gewählten Volksvertreter, sondern wenige Abgeordnete der Regierungen, also der Exekutive der EU-Staaten. Das widerspricht dem demokratischen Prinzip der Gewaltenteilung, doch statt demokratischere Strukturen zu schaffen, fällt die EU, gerade in Krisenzeiten, auf die vorhandenen autoritär-bürokratischen Prozesse zurück. So werden wichtige, die ganze Eurozone betreffende Entscheidungen immer wieder hinter verschlossenen Türen von Beamten gefällt, die dem EU-Parlament keine Rechenschaft schuldig sind. Die Eurogruppe zum Beispiel ist das Gremium, in dem die Mitglieder ihre Wirtschafts- und Steuerpolitik abstimmen. Auch sie besteht nicht aus gewählten Politikern, sondern Wirtschafts- und Finanzbeamten der Mitgliedsländer wie dem Präsidenten der EZB und anderen hochrangigen EU-Bürokraten. Während die Europäische Zentralbank immer mehr Macht konzentriert und sich vor keinem Parlament verantworten muss, können die demokratisch legitimierten Regierungen der EU-Länder ihre nationale Politik nicht länger mithilfe ihrer eigenen Zentralbanken umsetzen. Ohne dass es eine zentrale EU-Regierung gäbe, gibt die europäische Bürokratie europaweite Standards vor und bedient dabei immer wieder die Interessen der Industrie. Die nationalen Parlamente haben kein Mitsprache- oder Vetorecht. Diese Politik ist ausgesprochen gefährlich für die globale Politik und ihre Wirtschaft. Wenn Europa überleben möchte, muss es dringend demokratischer werden. Danke, dass du dir unsere Blings zu dem Buch Das Euro-Paradox von Yannis Varoufakis angehört hast. Im Kern geht es darum: Die Euro-Krise hat nichts damit zu tun, dass Nordeuropäer fleißig und Südeuropäer faul sind. Der drohende Zerfall des gemeinsamen Währungsraums ist vielmehr zwangsläufige Konsequenz der westlichen Finanzpolitik seit den 70er Jahren. Zu lange haben vor allem Bürokraten hinter verschlossenen Türen die wirtschaftlichen Interessen starker Staaten wie Deutschland und Frankreich durchgesetzt. Der Weg aus der Krise führt nicht über weitere drakonische Sparzwänge für schwache Länder, sondern über eine andere, bessere Geldpolitik und eine Demokratisierung der EU. Was du konkret umsetzen kannst? Bleib sachlich. Die Zusammenhänge der Euro-Krise sind so komplex, dass manch einer es sich gern mit Vorurteilen über Länder und Mentalitäten einfach macht. Mit diesem fundierten Hintergrundwissen im Gepäck kannst du die Debatte sachlich halten und politisch korrekt. Wie haben dir unsere Blings gefallen? Wir stecken viel Zeit und Liebe in unsere Blings, um große Gedanken so verständlich zu verpacken, dass sie dich weiterbringen. Egal, ob uns das deiner Meinung nach restlos gelungen ist oder wir hier und da noch besser werden könnten, schreib uns eine Mail an remember@blinkist.com. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Danke.